Radio 3. Lebenswelten.
Die Zeiten, wo es ihm besser ging, die wurden immer kürzer und wo es ihm schlechter ging, immer länger, bis er halt innerhalb der Wohnung im Rollstuhl gefahren wurde und nur noch im dunklen Bett legrig ist. Also er hat vereinzelt mal eine gedimmte Lampe an zum Essen, aber ansonsten ist er nur für sich, weil alles andere ist zu anstrengend und würde zum Crash führen.
Man kann von heute auf morgen nichts mehr, außer tatsächlich im Bett liegen und nichts machen. Da muss man sich mal drüber Gedanken machen, was das alles im Körper verursacht. Und was das tatsächlich auch mit dem Menschen macht, mit seinen Gedanken, mit seinen Träumen. Und wenn man jung ist, hat man viele Träume.
Dann kann irgendwann der Punkt kommen, dass so ein Mensch sagt, jetzt ist Ende. Ich möchte jetzt einen Weg gehen, der wahrscheinlich sehr schmerzhaft ist, für alle Angehörigen, vor allen Dingen auch für denjenigen selbst, dann nur noch die Erlösung ist.
ME-CFS bei jungen Menschen, wenn Alltag nicht mehr möglich ist. Eine Sendung von Matthias Bertsch.
Benjamin war eigentlich ein fittes, gesundes Kind, bis er dann urplötzlich eine schwerste Lungenentzündung bekommen hat, sich nicht mehr erholt hat. Das war 2019 und 2 Jahre später hieß es dann Diagnose ME-CFS. Wir wurden entlassen auf einmal mit, man kann nichts machen, es gibt keine Therapie, Sie müssen damit leben.
Angelika Deckert lebt mit ihrem Mann und den 3 Kindern in Berlin-Tempelhof. Benjamin, der Jüngste, war 11, als er an MECFS, myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, erkrankt ist.
Er hatte immer wieder starke Schmerzen in den Beinen, teilweise ganz plötzlich. Hatte massive Unruhe bis zur Erschöpfung, weil er sich ganz viel bewegen musste, hatte Kreislaufprobleme, unheimlich häufig starke Kopfschmerzen, hatte da auch schon immer wieder Konzentrationsprobleme und vor allem immer wieder schubweise Erschöpfungszustände, die irgendwie nicht greifbar waren. Man wusste gar nicht, wann kommt es, wann geht es, und es gab damals keine Erklärung.
Dabei hätte man es durchaus wissen können. Die WHO hat ME-CFS bereits 1969 als neurologische Krankheit erfasst. Es gab schon vor Corona in Deutschland rund 250.000 Betroffene. Das SARS-CoV-2-Virus hat die Zahl der Erkrankten mehr als verdoppelt. Heute sind es rund 650.000. Die Symptome ähneln einer Long-Covid-Erkrankung. Die Betroffenen leiden an einer enormen Erschöpfung. Und doch ist ME-CFS viel mehr. Das Nerven- und Immunsystem ist vollkommen aus dem Gleichgewicht geraten. Bereits geringfügige Anstrengungen können zu einem Zusammenbruch führen, einer postexertionellen Malaise, kurz PEM, dem wichtigsten Symptom von ME-CFS. Deswegen war es fatal, dass Benjamin von Ärzten immer wieder nahegelegt wurde, er solle sich möglichst viel bewegen.
Wir haben damals immer wieder festgestellt, er macht was am Wochenende. Ach, passiert nichts, es geht ihm gut, hat er gut verkraftet. Und Mittwoch ging es ihm nicht mehr gut. Heute wissen wir, das ist diese Zustandsverschlechterung, das ist diese PEM, das ist dieser Crash, in den er dann geraten ist. Damals wussten wir es nicht. Damals haben wir gesagt, mal kann er nicht. Aber kein Arzt hat einem da weitergeholfen.
Insgesamt 9-mal war Benjamin im Krankenhaus, 1-mal in der Reha. Das Ergebnis war immer das gleiche. Es ging ihm jedes Mal noch schlechter. Statt aktiviert zu werden, hätte er Pacing lernen sollen. Das Erkennen und Haushalten mit dem eigenen, sehr geringen Energielevel. Was seine heute 51-jährige Mutter vor allem im Austausch mit anderen Betroffenen gelernt hat, wer die Krankheit nicht kennt, reagiert meist verständnislos.
Keiner kann sich vorstellen, dass es halt einfach keine Therapie gibt, frustrierenderweise. Wie, es ist immer noch nicht besser, heißt dann immer die Frage, wo man sagen muss, wir freuen uns, wenn es gerade nicht schlechter wird, wenn es ihm gerade nicht noch schlechter geht, wenn es wenigstens stabil ist. Die können sich nicht vorstellen, was das heißt. Das heißt wirklich, dass da einer in seiner gesamten Jugend mit 11 erkrankt, jetzt wird er im Sommer 18, aus dem Leben gerissen ist. Und das wurde Stück für Stück immer schlechter.
Im Sommer 2023 hat Benjamin die Wohnung das letzte Mal verlassen, mit einem Liegentransport zum Arzt. Auch das war eine Überforderung für ihn. Sein Leben findet fast ausschließlich im Bett statt. meist im Dunkeln, weil schon Tageslicht ein zu großer Reiz für ihn ist. Im Moment geht es ihm etwas besser.
Er freut sich gerade, dass er vereinzelt kurzzeitig mal einen Podcast hören kann, über Kopfhörer im doch denn dunklen Zimmer. Er freut sich, dass er momentan mittels Sonnenbrille mal 10 Minuten vielleicht im Rollstuhl sitzen kann und ein bisschen mal Luft atmen an der Balkontür. Und ansonsten wird er im Bett gewaschen. Er kann mal einen Moment ein paar Sätze mit mir oder auch mal mit seinem Bruder reden, aber mehr nicht.
Und dann ist da noch Lena Weißhoff. Die Physiotherapeutin kommt seit 4 Jahren zu Benjamin, damit seine Muskeln ein wenig entspannen können und seine Gelenke nicht versteifen. Auch sie musste lernen, dass ihre gut gemeinten Übungen anfangs mehr Schaden anrichteten als halfen. Inzwischen arbeitet sie mit minimalen Reizen. Das heißt, sie bewegt seine Schultern oder Beine ganz leicht und achtet genau darauf, was Benjamin sagt und wie er reagiert. Weniger ist mehr, ist sie überzeugt.
Man muss von seinem physiotherapeutischen Anspruch so runter, Aktivierung und Mobilisation. Und da muss man einfach wirklich vom 10. Stock bis in den tiefsten Keller runtersteigen und sagen, nee, wir müssen auf der Basis bleiben, wir müssen gucken, die Signale von den Patienten total ernst nehmen. Das ist, glaube ich, ein Problem, dass wir denken, aktiv und nehmen gar nicht ernst, dass der Patient das aber zurückweist und sagt, ich kann das nicht.
Unsere Tochter ist im Oktober 22 an Corona erkrankt und mit der Infektion begann Lähmung, erst an den Beinen, dann an den Armen. Die Lähmungen halten bis heute an. Kurz danach bekam sie merkwürdige Anfälle, die wir auch nicht zuordnen konnten. Wurde auch dann das erste Mal bewusstlos, ist einfach aus dem Rollstuhl gekippt und wir konnten das überhaupt nicht zuordnen.
Wir waren von heute auf morgen auf Situationen gestellt, die wir uns in kühnsten Träumen nicht mal vorgestellt haben. Sie konnte nicht mehr laufen, sie konnte auch ihre Arme nicht mehr heben. Sie war mit einem Schlag bettlägerig und sie konnte bedingt etwas krabbeln. Und die Anfälle, die sie dann immer bekommen hat, die waren wirklich sehr dramatisch. Mit Herzstillstand, mit Atemaussetzer, mit Bewusstlosigkeiten. Wo wir echt überlegt haben und nachgedacht haben, wird sie das schaffen, alles zu überleben.
Wie Angelika Deckert hatten auch Jacqueline und André keine Ahnung, was auf sie zukommen wird, als ihre damals 17-jährige Tochter Jenny an MECFS erkrankt ist. Die beiden leben nördlich von Berlin in Brandenburg und wollen ihren Nachnamen lieber nicht nennen. Sie hätten zu viele schlechte Erfahrungen mit Ärzten und Krankenhäusern gemacht.
Es ist haarsträubend, was wir in der Anfangsphase alles für Diagnosen erleben mussten, wo wir uns dann immer gesagt haben, das kann alles nicht so richtig sein. Und die Stigmatisierung, also sprich, ein Arzt konnte sich das Problem nicht selbst erklären und hat dann zum Schluss gesagt, was ich mir nicht erklären kann, muss psychische Ursachen haben. Ich habe Achtung für jeden Mensch, der sagt, sorry, das übersteigt meine Kompetenz oder ich kann das im Moment nicht oder so was haben wir noch nicht gehabt oder wir müssen uns damit beschäftigen. Aber wer sich hinstellt und sagt, tja, das ist alles Psyche, die gehört in die Psychiatrie, dann muss ich sagen, diesem Menschen müsste man normalerweise tatsächlich seinen Arztbrief entziehen.
Über das Internet nehmen die beiden Kontakt mit der Elterninitiative Nicht-Genesen-Kids auf und erhalten dort Informationen zu Ärztinnen und Ärzten, die ihnen vielleicht helfen können.
Wir sind dann auch bis nach Bayern gefahren, bis nach Nordrhein-Westfalen. Privatärzte haben wir aufgesucht. Und jeder, es sind ja immer nur ambulante Besucher, immer verbunden mit weiten, sehr weiten Autofahrten, 2 Hotelaufenthalten und danach mit einem ordentlichen Crash.
Ein längerer Krankenhausaufenthalt bringt schließlich Klarheit. Jenny leidet nicht nur an PEM, sondern auch an anderen Erkrankungen, die oft mit MECFS verbunden sind. An POTS, dem posturalen Tachykardiesyndrom, einer besonderen Form der Kreislaufschwäche, und an MCAS, dem Mastzellaktivierungssyndrom, bei dem Immunzellen überaktiv sind und viele Nahrungsmittel nicht mehr akzeptiert werden. Dazu kommen myoklonische Anfälle, plötzliche, ruckartige Muskelzuckungen. Auf dem Video, das die Eltern zeigen, sieht es aus, als hätte ihre Tochter einen Stromschlag bekommen. Der ganze Körper zuckt. Diese Dauerbelastung verbrennt viel Energie. Aber auch Essen ist eine Überforderung, auf die der Körper mit einem Zusammenbruch reagiert. Die einzigen Lebensmittel, die er im Moment akzeptiert, sind destilliertes Wasser, eine einzige Sorte des Milchproduktes Skyr und ein ganz bestimmter Mozzarella Light.
Wir wissen nicht, wie lange ihr Körper das jetzt durchsteht. Wann ist die nächste Abwärtsspirale im Gang? Wie lange funktioniert das noch so halbwegs mit dem Skyr und dem Mozzarella? Es sind wenigstens ein paar wenige Kalorien, die sie zu sich nimmt. Wir wissen es nicht. Und wir wissen dann auch nicht mehr weiter. Wir hatten unzählige Male Rettungswagen und einen Rettungsarzt hier. Wir waren in unzähligen Krankenhäusern und wir stoßen immer nur auf Ablehnung.
Denn keiner kann ihnen wirklich helfen. Während die Eltern erzählen, liegt ein Stockwerk über ihnen ihre Tochter in einem dunklen Raum und kann sich kaum bewegen. Wenn sie etwas braucht, schickt sie ihrer Mutter oder ihrem Vater eine WhatsApp-Nachricht. Eine junge Frau, inzwischen volljährig, mit Pflegegrad 5. Aus dem Leben gerissen, weil ihr Körper verrückt spielt. Aber ihr Kopf funktioniert. Und sie hat Wünsche und Träume, wie andere Jugendliche auch.
Verrückt war ja auch, wo sie dann so sagte, das ist jetzt sehr emotional, sie möchte noch mal das Meer sehen. Und ja, dann sind wir noch mal zum Meer gefahren. War zwar dann nur der Botten in Anführungsstrichen. Und ist dann schon komisch, wenn man dann so mit dem Auto bis ans Wasser anfährt. Und dann kommt die normalen Menschen und was machen sie mit dem Auto hier? Und man sagt, ja, eigentlich hat er recht. Was macht man da? Aber man macht es ja nicht, weil man Lust und Laune hat. Und das sind dann Momente, die echt wehtun.
Seit über 3 Jahren dreht sich bei Jacqueline und André alles um ihre Tochter. Die Mutter ist tagsüber immer zu Hause, um im Notfall gleich bei ihr zu sein. Der Vater kümmert sich nachts. Musik oder laute Geräusche sind verboten, genau wie Putzmittel oder jede Form künstlicher Geruchsstoffe, weil jeder Reiz für ihre Tochter eine Überforderung ist.
Das schränkt uns so extrem ein. Ich würde so gern mal wieder hier einfach nur die großen Boxen anmachen, tanzen, Musik hören oder meine Parfüms, die da mittlerweile schon stinken nach den Jahren, mich von oben bis unten mal mit Parfüm einsprühen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich möchte das auch mal wieder riechen und spüren. Und das ist ja nicht nur der Betroffene selbst, der das nicht mehr ertragen kann. Wir werden ja auch immer sensibler. Und das macht uns auch körperlich langfristig kaputt. Das macht unsere Seele kaputt.
Naja, ich kann Ihnen sagen, wie das Leben jetzt aussieht. Also ich liege im Bett. Oder jetzt inzwischen geht das, dass ich auf dem Sofa liege, was mich enorm glücklich macht inzwischen. Aber als es anfing und ich im Dunkeln liegen musste, das ist kein Leben. Also da bleibt nichts.
Till Korfhage ist 36 und lebt in Berlin-Neukölln. Das Interview findet digital statt, weil das für ihn weniger belastend ist als ein längeres, direktes Gespräch. Im Juni vor 2 Jahren ist er an Corona erkrankt, zum 4. Mal. Nach ein paar Tagen ist er wieder arbeiten gegangen. Seine Arbeit als Tischler und Künstler in einem Kunstkollektiv war ihm immer wichtig. Dass er so erschöpft war, führte er auf seine Hausstauballergie zurück. Doch im Laufe des Sommers wurde es stärker. Er kam die Treppe kaum noch hoch und musste sich ständig ausruhen.
Dann fing es eigentlich richtig an, dass ich dann mehrere Monate im Bett lag, nicht mehr sprechen konnte, nicht mehr richtig laufen konnte. Im Dunkeln war viel und nicht mit anderen Menschen im Raum sein konnte. Ich extrem reizempfindlich war und zeitgleich total aufgewühlt innerlich. Also im Nachhinein habe ich das dann gelernt, dass das mit dem dysregulierten Nervensystem zusammenhängt. Man ist total erschöpft, kann sich kaum bewegen, kann kaum irgendwie essen. Aber der Kopf rast enorm und man kommt nicht zur Ruhe und kann auch nicht schlafen.
Nach vielen Arztbesuchen, jeder davon verbunden mit einer Verschlechterung seines Zustandes, kam dann die Diagnose MECFS. Einerseits eine Beruhigung, weil endlich ein klarer Befund da war. Andererseits die Erkenntnis, es gibt nichts, was die Krankheit heilt. Nur sogenannte Off-Label-Medikamente und Verhaltensweisen, die einem helfen, die Symptome besser in den Griff zu bekommen. Allen voran auch bei ihm das Pacing, das Erkennen der eigenen Belastungsgrenze, die er nicht überschreiten darf, weil er sonst zusammenbricht, einen sogenannten Crash hat. Till Korfhage lebt nach wie vor allein in seiner Wohnung. Freunde und Nachbarn kaufen für ihn ein und kochen für ihn. Das ist schön und belastend.
Was aber eigentlich eben das Schwierige daran ist, dass es, also für mich persönlich ist, dass es natürlich enorm auf die Beziehungen geht, auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Die sind nicht mehr ausgeglichen, wie Freundschaften eigentlich sein sollten, meiner Meinung nach. Es ist einfach eine enorme Schieflage.
Denn der 36-Jährige kann kaum etwas zurückgeben oder nur um den Preis, sich selbst zu überfordern. Jede Anstrengung, aber auch jedes Gespräch birgt das Risiko, dass es ihm danach schlechter geht, körperlich, aber auch seelisch.
Vor allem ist der Lebensinhalt in dieser Krankheit oft geprägt von Angstzuständen, zumindest bei mir, von Unsicherheit, also wenn sich mein körperlicher Allgemeinzustand verschlechtert, steigt die innere Unruhe und die ufert dann oft in Angst aus und auch hin bis zu Panikattacken. Und dann liegt man eigentlich in einem dunklen Raum, total abgeschottet und ja, hat in den schlimmsten Momenten Panik, die einem so ein bisschen das Dasein versüßen.
Till Korfhage lacht immer wieder, während er erzählt. Es ist der Versuch, der Krankheit etwas entgegenzusetzen.
Weil alles andere tatsächlich auch die Gefahr birgt, dass sich die Krankheit verschlechtert durch emotionale Zustände, habe ich oft genug erlebt, dass ich dadurch noch viel tiefer in die Erschöpfung komme und da auch nicht mehr rauskomme so leicht. Deshalb ist das eher ein strategisches Lachen, was ich natürlich jetzt nicht unbedingt anwende. Und es ist auch kein unechtes Lachen. Und es kommt von sehr viel tiefer als mein früheres Lachen, interessanterweise. Und es ist gut. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das kann. Ja, da ist es wieder.
In anderen Situationen ist ihm allerdings gar nicht nach Lachen zumute. Wie viele Betroffene der schweren neuroimmunologischen Erkrankung hat er die Erfahrung gemacht, dass sein Zustand psychologisiert wird. Sowohl das Versorgungsamt, das den Grad der Behinderung feststellt, wie die Pflegekasse, die den Pflegegrad ermittelt, haben als Ursache eine Depression diagnostiziert. In beiden Fällen hat er Widerspruch eingelegt und Belege verschiedener Ärzte beigefügt, die attestieren, dass seine Krankheit keine psychische Ursache habe. Das Versorgungsamt hat seinen Grad der Behinderung daraufhin hochgestuft.
Aber die Begründung ist immer noch eine Depression. Und das ist natürlich, ja, was soll ich da sagen? Also ich kann mich nur fragen, wieso glaubt das niemand?
Bettina Grande hat eine Antwort auf diese Frage. Die Diplompsychologin ist Mitbegründerin des von der Charité ins Leben gerufenen Psychotherapie-Netzwerkes MECFS und beschäftigt sich seit langem mit der Psychologisierung der Krankheit. Das Grundproblem sei die weit verbreitete Unkenntnis über MECFS, auch unter Ärzten. Dazu käme eine gewisse Überlappung der Symptome, von denen die Betroffenen berichten, zum Beispiel Herzrasen.
Wenn man dann in so einem Zustand ist, nicht weiß, was mit einem los ist, zum Arzt kommt, der misst einem womöglich den Puls und den Blutdruck und der ist auffällig und dann stellt der Arzt die Frage, ja, was ist los mit Ihnen? Und man antwortet, natürlich, das macht mir alles irgendwie auch Angst, was ist mit mir? Und wie auch das Wort dann noch dazu Angst fällt, dann ist sozusagen das Ding eingetütet. Dann hat derjenige eine Angststörung, obwohl er die in Wirklichkeit nicht hat.
Die Unwissenheit des medizinischen Personals kann für die Betroffenen gravierende Auswirkungen haben. Für die meisten Ärzte ist es selbstverständlich, ihre Patienten zu aktivieren, also sie zu mobilisieren, damit sie selbst an ihrem Heilungsprozess mitwirken können. Bei MECFS führt das jedoch regelmäßig zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Doch statt den Betroffenen zu glauben, wird nach den vermeintlich tiefer liegenden Ursachen ihrer Erschöpfung gesucht.
Und dann kommt die Küchenpsychologie. Ja, dann wird gemutmaßt, dann werden Fragen gestellt. Passt die Arbeit überhaupt noch oder wie sieht es denn in der Beziehung aus? Auch bei betroffenen Kindern, dann werden die Kinder manchmal vom Kinderarzt so mal kurz unter vier Augen gesprochen. Sag doch mal, ist mit Papa und Mama alles in Ordnung? Also überall ist auf einmal so ein Misstrauen, weil es nicht in dem herkömmlichen, vertrauten, bekannten Turnus abläuft.
Für Kinder ist das oft besonders drastisch.
Kleine Menschen erfahren schon im Grunde genau diese Geschichten, dass sie hinterfragt werden, dass ihnen misstraut wird, dass sie ihnen vorgeworfen wird, dass sie nur keine Lust auf die Schule hätten oder so gerne zu Hause sind und Couch-Potatoes. Und dann habe ich da so junge Menschen, die mir beteuern am Anfang, wenn sie mich kennenlernen, dass sie wirklich wollen, aber dass ihre Beine wie Streichhölzer sich anfühlen und ihnen dauernd wegknicken und ihnen keiner glaubt. Und das ist schrecklich. Ja? Also wenn Kinder psychologisiert werden.
Die Psychologisierung stigmatisiert nicht nur die Betroffenen, sondern kann auch fatale Folgen für ihren Gesundheitszustand haben. Um das zu vermeiden, haben Jacqueline und André ihre abgemagerte Tochter Jenny am Tag vor ihrem 18. Geburtstag aus dem Krankenhaus geholt, als sie von der Kinderstation in eine geschlossene psychiatrische Abteilung verlegt werden sollte. Was sonst geschehen wäre, beschreibt MECFS-Expertin Bettina Grande so.
Es schalten sich dann die Kinderpsychiater ein und sagen, jetzt ist es aber alles klar, das Kind hat eine Essstörung. Und bei dem Gewicht können wir auch von einer Magersucht reden, also einer Anorexie. Und dann ist immer die Folge, die auch so schrecklich ist, dass dann so ein bisschen fast schwarze Pädagogik angewandt wird. Jetzt entfernen wir mal die Eltern und gucken mal, wenn das Kind Hunger hat, dann wird es schon irgendwann früher oder später sich was holen, wenn es dann in der Kinderpsychiatrie ist. Und den Kontakt zu den Eltern, den schneiden wir jetzt auch mal vorsichtshalber ab. Und dann entstehen dramatische Situationen, bis dann irgendwann das Kind eben überhaupt nicht aufsteht, weil es gar nicht mehr aufstehen kann, weil es schwerst krank ist.
So wie viele Kinder und junge Erwachsene mit MECFS. Seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass von den derzeit 650.000 Betroffenen in Deutschland 5-10% schwerst krank sind. Das heißt, gut 30.000 bis 65.000 Menschen, die meisten davon unter 40 Jahre alt und zu rund 80% Frauen, sind dauerhaft ans Bett gebunden und nicht mehr in der Lage, zum Arzt zu gehen. Während Gleichaltrige ins Leben starten oder mitten im Leben stehen, liegen sie oft jahrelang in abgedunkelten Räumen, ohne Aussicht auf eine Verbesserung.
Ich habe da wahrlich einen guten Einblick in auch gerade die Lage der Schwerstbetroffenen. Dann geht es an die Substanz und dann hält man das nicht mehr aus. Und irgendwann kommt der Punkt, ich will leben, aber ich schaffe das nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Und das ist furchtbar, dass dann oft sehr junge Menschen drüber nachdenken, ob nicht der Tod unter all diesen schrecklichen Umständen im Grunde der Ausweg wäre.
Seit über 4 Jahren liege ich, 34 Jahre alt, in einem dunklen Zimmer, habe mein Bett kein einziges Mal verlassen können und leide stark jeden Tag. Was bleibt mir noch übrig, außer Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen?
Ich denke über Sterbehilfe nach, weil ich keine Kraft mehr habe, die Schmerzen in Isolation jeden Tag auszuhalten, ohne medizinisch adäquat versorgt zu sein.
Wir haben auf dringenden Wunsch unseres Sohnes eine Sterbebegleitung als Option organisiert. Das gab ihm noch einen Rest von Selbstbestimmung. Jetzt hoffen wir jeden Tag, dass er diese Option nicht wirklich einlösen will.
Die Initiative Postinfektiöse Erkrankungen hat Aussagen von Betroffenen und Angehörigen gesammelt und Ende vergangenen Jahres bei einer Pressekonferenz mit der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, DGHS, vorgespielt. Denn immer mehr junge Menschen mit MECFS wenden sich an die Sterbehilfeorganisation. 2025 haben 8 Betroffene einen Antrag auf Vermittlung einer Freitodbegleitung gestellt. 7 davon waren 30 Jahre alt oder jünger. In 5 Fällen wurde der assistierte Suizid umgesetzt. Robert Rossbruch, Präsident der DGHS:
Wie groß muss das Leiden dieser jungen Menschen sein, wenn selbst deren Väter bzw. Mütter anrufen und unsere Mitarbeiterin anflehen, den Antrag ihrer Tochter auf Vermittlung einer Freitodbegleitung nicht abzulehnen? Dies hat mich persönlich sehr betroffen gemacht.
Die Vorsitzende der Initiative Postinfektiöse Erkrankungen, Barbara von Elz, spricht von einer humanitären Katastrophe.
Neben der körperlichen Erkrankung erleben viele ein zweites Trauma, medizinisches Gaslighting. Patienten werden nicht ernst genommen, ihre Beschwerden werden systematisch psychologisiert. Jahrzehntelange Fehldiagnosen, schädliche Therapien, fehlende Anerkennung, kein Platz im sozialen System, das alles führt zu Schmerz, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht. Ein Betroffener fasst es zusammen. Die Krankheit hat mich gebrochen, aber das System hat mich zerstört.
Ende Januar 2026 hat Bundesforschungsministerin Dorothee Bär die nationale Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen ausgerufen. Eine 500 Millionen Euro soll in die Forschung fließen, um die Ursachen von Long-Covid und MECFS besser zu verstehen und Therapiemöglichkeiten zu entwickeln. Manche Betroffene oder Angehörige hoffen, dass ihnen dadurch endlich geholfen wird. Andere sind skeptisch, weil ihre Hoffnungen schon so oft enttäuscht wurden. Jacqueline, die Mutter der mittlerweile 21-jährigen Jenny, kennt beides, Hoffnung wie Enttäuschung. Und sie kennt die Gedanken ihrer Tochter an Suizid.
Und wenn dann so ein Häufchen, ja, das eigene Kind da liegt und sagt, Mama, jetzt lass mich endlich sterben, kann ich nicht sagen, was da abgeht. Das ist so schwer, das zu verkraften. Und wir haben so gekämpft und sie hat weiter gekämpft. Sie lebt noch. Und wir kämpfen noch, solange es geht. Und sie kämpft selbst dermaßen. Es ist so unglaublich, wo sie die Kraft hier nimmt.
Auch Angelika Deckert kämpft für das Leben ihres 17-jährigen Sohnes Benjamin. Sie ist froh, dass er keine Suizidgedanken hat.
Ich habe einiges über sowas gelesen, dass es Kinder gibt, die wirklich sagen, Mama, ich will nicht mehr leben, oder dass es Jugendliche gibt. Und jedes Mal, wenn ich das lese, das versetzt mir so einen Stoß, muss ich sagen, was das eigentlich für eine heftige, schwere Erkrankung ist, was es für Folgen haben kann, wenn es in einen schlimmeren Crash noch kommt. Aber wie dankbar ich bin, dass es ihm dazu im Vergleich gut geht, auch wenn es ihm eigentlich ganz, ganz heftig schlecht geht im Vergleich zu einem Gesunden.
Und Till Korfhage? Auch sein Leben ist durch MECFS vollkommen aus den Fugen geraten. Der 36-Jährige ist erleichtert, dass es die Option Sterbehilfe als letzten Ausweg gibt. Allein der Gedanke, dass es eine Möglichkeit wäre, hat ihm zu einer gewissen Ruhe verholfen.
Meine Hoffnung ist gerade wieder groß genug, oder auch mein Möglichkeitsraum, was ich tun kann, reicht mir gerade auch, um zu sagen, okay, das ist eine gewisse Lebensqualität, die mir erstmal ausreicht. Und erstmal heißt nicht auf Dauer. Also ich glaube nicht den Rest des Lebens. Weil wenn dieser Zustand etwas ist, was für immer so ist, den Rest meines Lebens, dann würde ich, glaube ich, nochmal gründlich darüber nachdenken.
MECFS bei jungen Menschen, wenn Alltag nicht mehr möglich ist. Sie hörten eine Sendung von Matthias Bertsch. Es sprach Marian Funk. Ton Julius Berger. Redaktion Liane Gruß. Regie Roman Ruthardt.